Jetzt kommen wir zum Bibeltext, 1. Petrus, Kapitel 4. Ich lese uns die Verse 15 und 16. 1. Petrus 4, 15 und 16. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Unser Herr Jesus hat einmal gesagt, wir lesen das in Matthäus Kapitel 10, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Mit dem Wort Schwert sind nicht etwa die Kreuzzüge des Mittelalters gerechtfertigt, auch nicht unser liebloses und scharfes Vorgehen im Umgang mit anderen Menschen, sondern es bedeutet, dass überall dort, wo das Evangelium verkündigt wird, von der Gnade Gottes in Christus, dass es überall dort zu einer geistlichen Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis kommt. Und das bedeutet für Christen Leiden. Manchmal bis hin zu einer blutigen Verfolgung. Das gibt es also in unserer Zeit, ganz besonders auch in Nordkorea. Man sollte eigentlich meinen, dass Christen mit ihrem guten Verhalten in dieser Welt als Wohltat empfunden werden. Und das ist auch hier und dort der Fall gewesen und auch bis in unsere Zeit noch so. Doch das andere gilt eben auch. Das ist einfach eine Tatsache. Christen werden oft genug als Fremdkörper in der Gesellschaft angesehen. Und das war damals zur Zeit des Römischen Reiches doch auch immer wieder der Fall. Als in den ersten beiden Jahrhunderten nach Christus die sittlichen Grundlagen Roms verfaulten, da hätte man sich ja nun freuen können, dass hin und her im Römischen Reich, im Aufkommen der Christengemeinden, eine große Chance bestand zur inneren Genesung und Festigung des Reiches, denn die Christen waren immer gute Staatsbürger. Aber weil die Christen sich nicht dem religiösen Wesen des Staates anpassten, und das galt ganz besonders auch im Blick auf die göttliche Verehrung des Kaisers, weil sie sich dem nicht unterwerfen konnten, sah man sie als Staatsfeinde an und fing an, sie zu verfolgen. Sie litten also nicht, weil sie gegen die staatliche Autorität rebellierten oder weil sie sich anderen Menschen gegenüber schlecht verhielten, sondern sie litten aus dem einfachen Grunde, weil sie Christen waren, weil sie zu Christus gehörten, weil sie sich zu Christus als ihrem Herrn und Erlöser bekannten. Sie litten also unschuldig. Und darum geht es hier in diesen Versen. Petrus will die Christen dazu ermutigen, den Leidensweg zu gehen und sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu schämen, wenn ihr als Christen leidet. Irgendwie hatte ich den Eindruck, das ist anders und klingt auch anders als das, was neulich zu hören und zu lesen war, steht auf, wenn ihr Christen seid. Irgendwie klingt das ganz anders. Dass Petrus hier die Christen dazu ermutigt, den Leidensweg zu gehen und ihnen das mit auf den Weg gibt, ihr braucht euch als Christen nicht zu schämen. Wenn ihr um Jesu Willen leidet, ist das keine Schande. Sie litten also als Christen. Hier erfahren wir, dass die Nachfolger Jesu als Christen bezeichnet wurden. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, so heißt es hier, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, dass die Christen zuerst als solche bezeichnet wurden in einer Stadt namens Antiochia. Ich lese einmal Apostelgeschichte Kapitel 11, den 26. Vers. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia, und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Ich las, dass die Bewohner von Antiochia für ihren Humor und für ihren Einfallsreichtum in Sachen Spitznamen bekannt waren. Und da lag es ja nun nahe, dass sie diejenigen, die im Grunde nur ein großes Thema hatten, nämlich Christus, Jesus Christus, dass sie solche Menschen als Christen bezeichneten. Ist uns das allen klar, dass wir im Grunde nur die Berechtigung haben, uns Christen zu nennen, wenn der Herr Jesus Christus unsere große Leidenschaft ist und wir nicht aufhören können, von ihm zu reden? Also nicht unser Taufschein macht uns zu Christen, sondern der lebendige Glaube an Jesus Christus, an die einzigartige Bedeutung seines Todes, seiner Auferstehung und Erhöhung, das ist das Entscheidende, darauf kommt es an. Und das erfüllt unsere Herzen, immer wieder aufs Neue. Und zwar nicht nur am Sonntag, wenn wir uns hier versammeln und miteinander auf das Wort Gottes hören, sondern auch im alltäglichen Leben. Das bewegt uns, wenn wir morgens dann unsere Bibel lesen, wenn wir zu unserem Herrn beten, das bewegt uns im Laufe des Tages immer wieder in bestimmten Situationen. Das bewegt uns, wenn wir anderen Menschen das Evangelium bezeugen. Unser Herz ist voll von dem, was Jesus für uns getan hat. Ich habe gestern noch die Möglichkeit gehabt, mit einem Briefträger, jemanden, der das so aushilfsweise macht, ein paar Worte über den Herrn Jesus Christus zu sprechen. Es ging um das Pfingstfest. Er ist praktizierender Katholik gewesen, hat sich jetzt mehr und mehr von allem Religiösen distanziert, und ich konnte ihn noch einmal auf die Wichtigkeit des Glaubens an Jesus Christus hinweisen. Immer wieder schenkt Gott solche Gelegenheiten, und wir nutzen sie, wenn wir wach sind dafür, und es fällt uns nicht schwer, von unserem Herrn Jesus Christus zu reden. Also, man nennt uns Christen, weil wir zu Christus gehören, weil er das große Thema ist, was uns bewegt. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen gerettet werden. Und weil das eben unser Thema ist, zu allen Zeiten unser Thema gewesen ist, darum müssen wir als Christen den Leidensweg gehen. Darum wurden damals die Christen vor die Gerichte gezogen, sie wurden angeklagt und verurteilt. Sie litten also nicht wegen irgendwelcher Verbrechen, deren sie sich schuldig gemacht hatten. Ein Christ sollte sich nicht irgendwelcher Rechtsverletzungen schuldig machen, sodass er in unserer Gesellschaft zu Recht angeklagt wird und zur Rechenschaft gezogen wird. Petrus ermahnt hier die Gläubigen ausdrücklich: Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Was ist damit gemeint, der in ein fremdes Amt greift? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Wort zu verstehen. Meiner Ansicht nach bedeutet es, der bei der Ausübung eines Amtes seine Befugnisse überschreitet, der sich etwas anmaßt, was ihm rechtlich nicht zusteht. Es geht also hier um eine öffentliche Rechtsverletzung. Das stimmt also überein mit all den Ausdrücken, die Petrus hier gebraucht. Er soll nicht leiden als ein Mörder, als ein Dieb, ein Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Es geht also hier nicht um unser Verhalten untereinander, unter den Christen oder im persönlichen Umgang mit anderen Menschen, sondern hier geht es um öffentliche Rechtsverletzungen. Natürlich kann man dieses Wort, niemand greife in ein fremdes Amt, auch in einem engeren Sinne verstehen. Das heißt, misch dich nicht in alle möglichen Sachen ein. Dann darfst du dich nicht wundern, wenn du leiden musst. Aber grundsätzlich geht es hier, denke ich, um öffentliche Rechtsverletzungen, weshalb Christen angeklagt werden könnten. Und Petrus sagt, das darf auf keinen Fall so sein. Ihr dürft euch nicht irgendwelcher groben Rechtsverletzungen schuldig machen. Wir haben im Alten Testament ein herausragendes Beispiel dafür, dass man versuchte, einen Mann zu Fall zu bringen, indem man ihn ausspionierte, ihn beobachtete in seiner Amtsausübung, ob man ihn nicht irgendwie erwischen konnte bei irgendeiner Rechtsverletzung. Das war Daniel. Und man fand nichts. Man konnte ihn nur einer Sache beschuldigen, und das war, dass er seinen Gott anbetete. Davon ließ Daniel nicht ab. Das war der einzige Grund. Und das sollte im Grunde genommen auch der einzige Grund sein für uns, warum man uns beschuldigen kann. Natürlich würde das niemand tun, der auf der Seite des Rechtes steht. Kein Staat würde das tun, solange er noch das Recht vertritt. Aber in dem Augenblick, wo ein Staat dazu neigt, das Böse zu unterstützen und das Gute zu verwerfen, da stehen eben die Christen wegen ihres Glaubens an Jesus Christus in der Schusslinie. Und das bedeutet eben Leiden. Aus einem anderen Grunde sollten sie nicht leiden. Also noch einmal. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt eingreift. Es geht bei uns allerdings nicht nur um grobe Rechtsverletzungen, die wir vermeiden sollten, auf jeden Fall vermeiden sollten, sondern es geht darum, dass unser gesamtes Verhalten im Umgang mit anderen Menschen unanstößig sein sollte. Wir sollten also niemandem einen Grund dazu liefern, mit dem Bodenpersonal Gottes Probleme zu haben. Wir sollten nicht wegen unserer Unfreundlichkeit oder unserer Lieblosigkeit oder irgendwelcher Pflichtverletzungen leiden. Dann hätten wir allerdings Grund, uns zu schämen. Sondern wir sollten leiden als Christen. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Das heißt also, leiden wir als Christen, leiden wir um Jesu willen, weil wir das Evangelium verkündigen, weil wir zur Autorität der Heiligen Schrift stehen, dann haben wir keinerlei Grund, uns dessen zu schämen. Wir brauchen uns absolut nicht zu schämen, wenn wir um Jesu willen leiden. Das Wort schämen kommt nicht nur an dieser Stelle in der Bibel vor, sondern wir lesen es beispielsweise auch im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Da schreibt der Apostel Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Auch dem Timotheus schreibt der Apostel Paulus, dass er sich des Evangeliums nicht schämen sollte. Das bedeutet doch, dass es die Versuchung gab, sich als Christ des Evangeliums zu schämen. Der Herr Jesus sagt, im Markus-Evangelium lesen wir es, Kapitel 8, Vers 38, Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem abtrünnigen und sündigen Geschlecht. Warum sollte man sich denn dessen schämen, zu Jesus zu gehören? Warum sollte man sich seines Namens schämen? Man schämt sich doch eigentlich nur einer schlechten Sache, oder nicht? Nun, wer noch nie in der Versuchung war, sich des Evangeliums zu schämen, der hat offenbar noch nicht begriffen, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die dem natürlichen Menschen total fremd ist. Niemand liebt von Natur aus das Evangelium, niemand. Im Gegenteil, wir sind alle Feinde Gottes, Feinde unseres Herrn Jesus Christus, Feinde der Botschaft vom Kreuz. Das kann man nicht oft genug betonen. Wenn man also heute den Menschen sagt, komm zum Herrn Jesus, erlöst deine Probleme, dann hast du es besser und so weiter und so fort, dann ist das kein Evangelium. Warum nicht? Weil das dem Wünschen und den Bedürfnissen des natürlichen Menschen entspricht. Das Evangelium aber entspricht nicht den natürlichen Bedürfnissen des menschlichen Herzens. Es ist ihm entgegen, es ist dem Menschen entgegen. Und er muss es zunächst auch so empfinden. Das ist das, was die Reformatoren ganz klar erkannt hatten. Das Wort Gottes trifft auf den Menschen zunächst immer als auf einen Gegner. Niemals als auf einen Freund. Niemand kann sagen, aha, ich habe jetzt das Evangelium gehört, das war es, wonach mein Herz sich schon immer von klein auf gesehnt hat. Der Mensch ist ein Feind Gottes von Natur aus. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass auch wir als Christen, die wir ja noch dieses Fleisch, diese sündige Natur in uns tragen, dazu versucht sind, uns das Evangelium zu schämen. Wer das nicht kennt, der hat das Evangelium noch nie recht verstanden. Und ich denke, wir haben diese Erfahrung schon gemacht, dass wir die Möglichkeit hatten zum Zeugnis von Jesus und wir merkten plötzlich, wir haben nicht diese innere Freiheit, was zu sagen. Warum? Wir wollten nicht anecken, wir wollten nicht anstoßen, wir haben uns geschämt. Geschämt, den Herrn Jesus Christus zu bezeugen. Und darum ist diese Ermahnung von Seiten der Heiligen Schrift von größter Bedeutung. Schäme dich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Und Paulus sagt, ich schäme mich nicht. Die Botschaft vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit, sagt er. Und deshalb schämt sich der natürliche Mensch dieser Botschaft. Ein gekreuzigter Messias, das war das Letzte, was die Juden damals erwarteten. Hinweg mit diesem. Und die Griechen spotteten über diese Botschaft vom Kreuz und von der leiblichen Auferstehung Jesu von den Toten. Sie waren kluge Leute, immer darauf aus, etwas Neues zu hören. Sie waren vernarrt in Philosophie. Das ist etwas für den natürlichen Menschen. Philosophie, Psychologie und wie es auch immer genannt werden mag. Was es auch immer geben mag. Das ist etwas, womit der natürliche Mensch gerne umgeht. Dessen schämt er sich nicht. Und wenn wir darüber reden mit jemandem, brauchen wir uns nicht zu schämen. Ne? Ja, da nimmt niemand Anstoß. Da können wir die dollsten Sachen sagen. Wie lächerlich die Botschaft vom Kreuz für viele Menschen in der Antike war, zeigt eine Schmähzeichnung gegen Christen an einer römischen Mauer aus dem 3. Jahrhundert. Sie zeigt eine Person, die in einer Haltung der Anbetung vor einer gekreuzigten Figur mit einem Eselskopf steht. Daneben stehen die spöttischen Worte, Alexamenos betet seinen Gott an. Das war ihnen lächerlich, ja, dass jemand einen gekreuzigten anbetete. Das war ihnen lächerlich. Und heute, alles Mögliche ist in. Alles Mögliche. Man kann an jeden Quatsch glauben und wird vielleicht sogar deshalb noch bewundert, erntet noch Anerkennung. Aber kommt man mit dem alten Evangelium, mit dem Evangelium vom Kreuz, vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn, dann fangen die Leute an zu gähnen. Ja? Übrigens, ist das nicht neu? Auch in christlichen Kreisen ist das nicht neu. Luther hat schon darunter gelitten. Er sagt, ich kann über alles Mögliche predigen in der Gemeinde. Über alles Mögliche. Aber in dem Augenblick, wo ich predige über die Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden, da fangen die Leute an zu schnarchen. Er hat das schon erleben müssen. Es ist keine Botschaft, die man liebt, die der natürliche Mensch liebt. Und auch unter den Christen gibt es solche, die viel lieber hören, was sie zu tun haben, als das, was sie zu glauben haben. Aber die Bibel lehrt es umgekehrt. Es geht zunächst einmal um den Glauben an Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und dass wir in ihm die Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt. Eine vollkommene Gesetzeserfüllung. Dieses Leben unseres Herrn Jesus Christus, dieses Leben wird uns stellvertretend zugerechnet. Sein Tod, seine Auferstehung, Sündopfer, Brandopfer. Das ist es, worum es geht. Ich habe das in diesen Tagen noch erlebt, dass ich in einer bestimmten Situation dachte, was sollst du denn jetzt machen, was sollst du denn jetzt tun? Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann bin ich in die Stille gegangen, habe den Herrn gesucht im Gebet und dann wird mir das ganz neu deutlich. Ja, genau so handelt und denkt der natürliche Mensch. Das ist sein Fragen, was soll ich jetzt tun? Ich wurde erinnert an Apostelgeschichte Kapitel 2, als Petrus das Evangelium verkündigt hatte. Wie war die Reaktion der Leute? Was müssen wir jetzt tun? Das liegt uns nah, dieses Denken. Was hast du zu tun? Immer. Ob es grundsätzlich geht um die Wahrheiten des Evangeliums oder aber ob es um irgendwelche alltäglichen Dinge geht. Was hast du zunächst einmal zu tun? Zu glauben. Dem zu glauben, was du in Christus hast. Darum geht es immer zunächst einmal. Ja, also die Leute wollen alles Mögliche hören, aber dieses alte, herrliche Evangelium, das ist ein herrliches Evangelium. Dafür sind sie nicht nur von Natur aus taub, sondern gerade in unserer Zeit interessiert sie das gar nicht mehr. Das ist ihnen langweilig. Und da liegt es natürlich nahe, gerade in unserer Zeit, dass wir uns dieser Botschaft, dieser herrlichen Botschaft, schämen. Und dabei ist es doch die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt in dieser Welt. Die allerwichtigste Botschaft. Wenn das ein Mensch nur mal kapiert hat und begriffen hat, dass es in dieser Botschaft um ihn ganz persönlich geht. Ganz konkret um den einzelnen Menschen. Dann wird diese Botschaft für ihn interessant. Der Pastor Wilhelm Busch erzählt, als er noch ein Schüler war, kam der Lehrer eines Tages in die Klasse und sagte, morgen habt ihr frei. Morgen ist Lehrerkonferenz. Na, wir können uns vorstellen, dass die Kinder nicht traurig waren deshalb, sondern im Gegenteil. Die Lehrerkonferenz an sich interessierte sie gar nicht. Was sie interessierte war, wir haben frei. Das war's. Und dann bekam der Vater von Wilhelm Busch einige Tage später einen sogenannten blauen Brief. Ich weiß nicht, wer unter uns noch diese Briefe kennt. Ich habe einmal einen bekommen am Heiligabend. Aber meine Eltern haben sich großartig verhalten. Sie haben sich das Weihnachtsfest dadurch nicht verleiden lassen. Sie haben sich wirklich großartig geschlagen. Übrigens hat der Lehrer sich dafür dann später bei mir entschuldigt. Das fand ich und finde ich großartig, ja. Man muss ja nicht unbedingt einen blauen Brief am Heiligabend bekommen. Naja, auf jeden Fall, was stand da drin in diesem Brief, den der Vater von Wilhelm Busch bekommen hatte? Die Versetzung seines Sohnes war gefährdet. Und in dem Augenblick, wo Wilhelm Busch das erfuhr, war diese Lehrerkonferenz, die da stattgefunden hatte, plötzlich für ihn unwahrscheinlich wichtig. Vorher interessierte ihn nur, dass er frei hatte. Aber jetzt bewegte ihn die Frage, was haben die über mich geredet? Meine Sache wurde dort verhandelt. Und so ist es mit dem Evangelium. Der Mensch muss dahin kommen, dass er erkennt, meine Sache, meine persönliche Sache wurde dort am Kreuz verhandelt. Da ging es um Leben und Tod, und zwar um mich ganz persönlich. Meine Schuldangelegenheit wurde dort am Kreuz verhandelt. Das ist das Entscheidende. Da muss ein Mensch hinkommen. Dann wird ihm das Evangelium interessant. Dann horcht er auf, wenn es um ihn persönlich geht. Und das brauchen wir. Und dann ist diese Botschaft doch eine herrliche Botschaft, deren wir uns nicht zu schämen brauchen. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Es ist keine Schande, um Jesu willen zu leiden. Im Gegenteil, es ist eine Ehre. Dazu Apostelgeschichte, Kapitel 5, Vers 41. Man hatte die Apostel ausgepeitscht vor dem Hohen Rat. Und dann lesen wir: Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Sie ließen sich also nicht einschüchtern durch diese leidvolle Erfahrung. Und sie waren dankbar und sie waren froh darüber. Das heißt, sie gingen fröhlich von dem Hohen Rat fort. Warum denn? Weil es ihnen eine Ehre war, um Jesu willen leiden zu dürfen. Diesen Blick brauchen wir. Diesen Blick brauchen wir unbedingt. Es ist keine Schande, sondern es ist eine Ehre. Und es ist nicht nur eine Ehre für uns, wenn wir leiden um Jesu willen, sondern es ist eine Ehre für Gott. Das ist noch wichtiger. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Das heißt doch, durch nichts wird unser himmlischer Vater so geehrt, als dadurch, dass wir uns als Christen bekennen, weil wir zu Christus gehören. Wir ehren Gott durch den Glauben an Christus. Und es gibt nichts Höheres, es gibt nichts Größeres in dieser Welt. Wir ehren Gott durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Es gibt nichts, was Gott mehr gefällt als der Name seines Sohnes. Und darum hat er große Freude daran, wenn wir festhalten an diesem Namen. Und wenn wir diesen Namen, ja, ich möchte das Wort Stolz hier nicht nennen, das ist immer irgendwie besetzt, negativ besetzt, wenn wir diesen Namen mit Würde tragen, mit Freuden tragen und auch um dieses Namens willen bereit sind, ein wenig zu leiden. Ein wenig zu leiden. Denn so schwer haben wir es ja noch nicht. Zur Zeit noch nicht. Also, ehre Gott mit diesem Namen. In diesem Namen ist alles Heil beschlossen. Und so wollen wir Mut fassen, ihr Lieben, die Fahne des Evangeliums hochzuhalten. Wenn man uns verlacht, verspottet, benachteiligt, um des Evangeliums willen, so haben wir keinen Grund, uns dessen zu schämen. Wir werden nicht zu Schanden werden. Grund, sich zu schämen, haben alle in dieser Welt, die in Sünde leben und dem Evangelium von Jesus Christus keinen Glauben schenken. Die haben Grund, sich zu schämen. Sie werden einmal im Gericht Gottes zu Schanden werden. Und darum beten wir und flehen zum Herrn, dass er uns noch eine offene Tür schenkt für sein Evangelium. Dass Menschen noch errettet werden vom ewigen Gericht, vom ewigen Zorn Gottes. Durch den Glauben an Jesus und sein wunderbares, herrliches, vollbrachtes Erlösungswerk. Und dass sie dann auch bereit sind, die Schmach Christi zu tragen. Ihr Lieben, dass wir doch dahin kommen und auch andere noch dahin kommen, dass wir die Schmach Christi, wie es im Hebräerbrief heißt, im Blick auf Mose, dass wir die Schmach Christi für größeren Reichtum halten als die Schätze dieser Welt. Dazu mag uns der Herr seinen reichen Segen schenken. Amen.